Predigtteil. Wir fahren heute fort. Das ist lustig zu sehen. Es ist viel Bewegung hier. Das ist gut. Ja. Wir fahren heute fort in unserem Predigtthema zum Römerbrief. Wir sind heute angelangt in Römer Kapitel 2, 17 bis 29. Vorab eine kleine Vorbemerkung. Ich werde nach der Predigt direkt verschwinden. Ich mache das nicht aus Protest, aber ich muss noch zum Kasperletheater. Ja, und deshalb kann ich leider den zweiten Gottesdienst nicht ganz mit euch gemeinsam zu Ende feiern. Als ich ein Junge war, ein kleiner Junge, da habe ich in den Ferien mal mir überlegt, ich möchte gerne das Federballspielen lernen. Und ich habe also ganz viel geübt mit diesen Schlägern, die waren damals noch aus Holz, so ganz schwer und hatten so gespannte Sehnen und haben da richtig drauf gehauen, so in der Nudelholztechnik, dann steckte der Ball zwischen den Sehnen und ich habe dann ganz eifrig geübt mit meiner Schwester zusammen und am Ende der Ferien dachte ich, Junge, du bist echt ganz gut. Du hast es wirklich drauf, so mit Bratpfanne, Nudelholz und der Ball bleibt in der Luft und ich kann ihn ganz weit über die Wiese feuern, den Ball, und dann habe ich entschieden, in einen Federballclub zu gehen, also Badmintonclub. Und das war so der Tag der Wahrheit, als so die Bälle so links und rechts mir um die Ohren pfiffen, da merkte ich, dass ich doch ein lausiger Anfänger war. Das ist dann schon ein Stück weit schmerzhaft, wenn man sieht, dass man gar nicht so viel kann und dass man sich so ziemlich verzerrt wahrgenommen hat. Wir Menschen neigen dazu, uns manchmal sehr verzerrt wahrzunehmen. Und wenn es solche Lebensbereiche sind wie jetzt Federball, dann können wir darüber Jahre später schmunzeln. Aber es gibt auch Bereiche unseres Lebens, wenn es an unsere Identität geht, wenn es an unseren persönlichen Glauben, unsere Lebensphilosophie geht, wenn daran gesägt wird, dann ist es doch auch schmerzhaft. Und es kann sehr schmerzhaft sein. Und der Paulus, der macht das in diesen ersten drei Kapiteln ganz rigoros. Ich bin nun kein Förster, aber wenn ich durch den Wald gehe, dann erkenne ich manchmal so an den Bäumen so einen Kringel. Und es gibt da zwei verschiedene Arten von Markierung. Eins heißt, glaube ich, stehen lassen und das andere heißt fällen. Und der Paulus geht durch den Wald, durch die Gesellschaft und sagt, hier sind die Kiefern, alle weg. Sagt man, okay, Kiefer müssen alle weg, alle morsch. Überstehen den nächsten Sturm nicht. Der Paulus geht weiter und fragt den Herrn, seinen Gott, wo muss ich noch Markierung setzen? Kommen die Buchen dran? Gut, alle weg. Jetzt stehen nur noch die Eichen, die guten Eichen. Und dann kommt der Paulus und fragt seinen Gott und macht auch da einen Kringel dran und sagt, morsch, nimm's weg. Hier muss ein ganz neuer Wald entstehen. Das ist sehr konfrontativ. Und auch dieser Text, den wir heute haben, das ist ein sehr konfrontativer Text, wo Paulus nochmal ganz stark Gottes heiliges Wesen herausarbeitet und im Kontrast dazu menschliche Abgründe. Und er nimmt sich dabei jetzt die dritte Personengruppe vor. Wir hatten in dem Kapitel 1 zunächst einen Abschnitt, der beschäftigte sich mit Menschen, die sehr bewusst für ihr Leben entschieden haben, sie wollen ohne Gott leben und die in bestimmten Bereichen ihres Lebens das auch sehr demonstrativ ausgelebt haben. Und eine zweite Gruppe, die sagen, also so sind wir nicht, davon grenzen wir uns schon sehr bewusst ab. Wir sind Menschen mit Maßstäben, mit ethischen Prinzipien. Wir haben persönliche Überzeugungen, dafür stehen wir auch. Und stellt sich die Frage, in welcher Gunst stehen diese Menschen bei Gott? Gibt es da einen Unterschied? Und Paulus beantwortet, von Gunst kann gar keine Rede sein. Ihr alle steht unter Gottes Gericht. Und im Kapitel 3 bringt er das auf die Spitze, indem er sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, denn sie sind alle abgewichen von dem richtigen Weg. Heute ein Text, wo Paulus sich mit dem Judentum auseinandersetzt und er macht das in Form so eines fiktiven Dialogs. Vielleicht ein typischer Dialog, wie er immer wieder geführt wurde, wenn Paulus auf seinen Missionsreisen in die Synagogen ging, mit den Juden dort vor Ort sprach, an verschiedenen Orten. Vielleicht ist das quasi so eine Reflexion auch seiner Biografie. Und er wird angesprochen von einem frommen Juden, der sagt, also Paulus, interessante Lehre, die du lehrst, dieses Evangelium von Jesus, aber besteht denn eigentlich die Notwendigkeit, dass wir irgendwas ändern an unserem traditionellen Judentum? Wie sieht es mit uns aus? Wir sind doch eigentlich Männer und Frauen Gottes. Wir sind doch Glaubensmänner, Glaubensfrauen. Uns müsste es doch besser gehen. Und Paulus fragt zurück, wie sieht euer Glauben denn aus? Worauf verlasst ihr euch? Und im Weiteren führt er aus, so wie ihr lebt, ist das ein Irrweg. Und dieser Irrweg hat einen Namen, ist der Irrweg der Religion, der Irrweg der Religiosität. Und ein Stück weit, ich denke, so muss man diesen Text lesen, spricht hieraus auch Paulus mit einer sehr schmerzvollen Erfahrung seiner eigenen Biografie. Ich denke, dieser Mann hat sich wahrscheinlich immer wieder gefragt, warum bin ich Jesus nicht eigentlich früher begegnet? Warum musste ich mein halbes Leben ohne Jesus durch die Welt laufen und so fatale Wege auch gehen? Wege, die ihm viele, viele Jahrzehnte später noch sehr geschmerzt haben, wenn er zurückblickt. Wir lesen den Text aus Römer 2, Kapitel 17 bis 29. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein, ein Licht für die, die in der Finsternis sind, ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen. Warum stiehlst du dann? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen. Warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen. Warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Und es ist umgekehrt nicht genauso, wenn ein Unbeschnittener so lebt, wie es der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, unbeschnitten wie er ist, vor Gott als Beschnittener. Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die beschnitten sind, aber er erfüllt das Gesetz und wird daher über dich zu Gericht sitzen. Denn obwohl du als Jude den genauen Text des Gesetzes besitzt und beschnitten bist, lebst du nicht nach dem Gesetz. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist, und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Die Religiosität des Denkens, das missverstandene Gesetz. Die ersten Verse klingen ja eigentlich zunächst einmal ganz vielversprechend. Du hast das Gesetz, die Tora, Gottes Gebote, Gottes Anweisung für den Lebensalltag, Gottes Verheißung, Gottes Gesetz, der Inbegriff der Erkenntnis und Wahrheit. Das klingt sehr gut. Du kennst den Willen Gottes und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht. Auch das klingt gut. Erkenntnis Gottes, gesunde Urteilsbildung auf der Grundlage seines Wortes. Sehr gut, sehr gut. Du verstehst dich als Führer der Blinden, als Licht, als Erzieher, als Lehrer der Unwissenden. Du willst die Wahrheit Gottes nicht für dich behalten, sondern du willst anderen Menschen Anleitung geben, Hilfestellung geben. Auch das ist sehr gut. Meine Zwischenfrage: An wen schreibt der Paulus hier? An uns Christen? Wir fühlen uns hier sehr angesprochen. Wir fühlen uns hier sehr angesprochen und das ist gut. Das will der Paulus auch. Und doch irritiert uns irgendwie Paulus' Unterton. Und dann kommt ein seltsamer Bruch. Das ist die Erkenntnis, das ist die gesunde Urteilsbildung. Und jetzt denken wir, jetzt kommt die Lebenspraxis. Und Paulus sagt, Fehlanzeige. Genau dieses Entscheidende in dieser Rechnung. Man könnte sagen, 1 plus 1 gleich 2. Ja? Erkenntnis, Urteilsbildung und dann das Ergebnis, das Resultat. Die Lebenspraxis, Fehlanzeige. Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es. Euer eigenes Leben, euer Vorbild, sagt Paulus, stimmt mit Gottes Willen nicht überein. Ihr habt zwar den genauen Text des Gesetzes, aber ihr lebt danach nicht. Es ist von Mord die Rede, von Raub die Rede, von Ehebruch, von Götzendienst. Und es geht so weit, dass der Paulus dann Jesaja 52 zitiert und sagt, euretwegen, weil das Resultat eures Glaubenslebens nicht stimmt, wird der Name Gottes verunehrt. Gottes Name wird beschmutzt, in den Schmutz gezogen. Euer Leben ist unglaubwürdig. Wer es ansieht, der muss eigentlich abgestoßen werden. Man denkt sich, was ist da vor sich gegangen? Was bedeutet das? Ein paar Kapitel später unterstreicht Paulus im Kapitel 7, Vers 14, das Gesetz an sich, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden. Das Gesetz an sich, Gottes Gebot, es ist gut. Es ist sehr gut. Und es ist gut auch, und es ist auch sehr gut für den Menschen, wenn es durch Gottes Geist erkannt und ausgelebt wird. Jesus bezeugt gegenüber den Menschen seiner Zeit, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. An dieser Stelle hatte sich eine Veränderung eingeschlichen, eine folgenreiche Veränderung. Offenbar waren die jüdischen Gläubigen einem religiösen Leben, einem religiösen Denken, einem religiösen Handeln erlegen. Und es war eine Distanz entstanden, eine Verfremdung, eine Entfremdung aus Gott, eine Distanz zwischen dem jüdischen Volk und ihrem Gott. Eine fortschreitende Verfremdung. Und das Johannesevangelium beginnt mit den sehr tragischen Sätzen. Gottes Sohn kam in die Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. So weit war diese Verfremdung, diese Entfremdung aus Gott fortgeschritten. Die Religiosität des Denkens. Worin lag das Problem? Und ich möchte versuchen, mit euch ein paar Merkmale dieses religiösen Denkens zu erarbeiten. Annegret, machst du die nächste Folie zeigen? Da gibt es 5 Probleme, die habe ich mal rausgezogen. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Was ist religiöses Denken? Es hat viel mit Erkenntnis zu tun, Gott erkennen. Und zwar eine Erkenntnis, die hier verfälscht war. Das Problem der formbetonten Erkenntnis, das Problem der geistlich unsensiblen Erkenntnis, der verfälschten Erkenntnis, der anmaßenden Erkenntnis, der aufgeblähten Erkenntnis. Was meine ich damit? Das Problem der formbetonten Erkenntnis. Paulus sagt, eure Erkenntnis, die ist hochgradig verstandesgemäß, kopfgesteuert, betont den formalen Aspekt. Aber was ihr da betreibt, das ist eigentlich eine Vergötzung, eine Vergötterung des Wortlautes, eine Vergötterung des Buchstabens, eine Vergötterung der Lesart. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, da stand ein ganz lieber Bruder hier vorne und hat Abendmahlsdurchleitung gehabt und wollte ein Bibelzitat bringen und hat dann geblättert und gesagt, ich finde es nicht, mal so dem Sinn nach. Und dann hat er es gesagt, undenkbar im Judentum, undenkbar. Die wussten, wie viele Buchstaben jeder Vers hat. Jesus musste die Juden seiner Zeit nicht tadeln, dass sie die Bibel nicht lesen. Die kannten das Alte Testament in großen Teilen auswendig. Aber es war eine Vergötzung, eine Vergötterung des Wortlautes. Eine formale Verirrung entstanden. Und die Reflexion für uns ist, wie lesen wir die Bibel? Wie anwendungsfreudig lesen wir die Bibel? Bist du bereit, nach einem morgendlichen Bibelstudium mal deinen ganzen Tagesplan umzuwerfen und zu sagen, ich schlage das nicht zu, sondern hier ist mir was vom Kopf ins Herz gesagt und das muss ich jetzt tun. Das hat absolute Priorität. Und an der Stelle sagt der Paulus, da habt ihr euch entfernt. Das, was ihr lest, das sagt gar nicht mehr vom Kopf ins Herz. Ihr seid geistlich unsensibel geworden. Eure Erkenntnis ist geistlich unsensibel geworden. Das ist die emotionale Seite. Ihr habt die Sensibilität für Gottes Reden verloren. Im Alten Testament gibt es mal so eine ganz packende, ergreifende Stelle. Das ist im Buch Nehemia, Zeit der persischen Herrschaft. Nehemia, Statthalter von Jerusalem, der die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut hat, quasi wieder neu eine Identität des Volkes Gottes geschaffen hat. Und als die Mauern wieder stehen und ein großes Fest ansteht, das zu feiern, dann verließ der Hohepriester Esra einen ganzen Vormittag lang, vom Aufgang der Sonne bis mittags, das Gebot Gottes, das Alte Testament, die Gebote und Anweisungen Gottes aus den Büchern Mose. Und das ganze Volk ist dabei und dann beginnen sie zu weinen. Das heißt, das ganze Volk weinte. Das ganze Volk weinte und schließlich musste der Esra seine Männer losschicken und sagen, tröstet die Leute, ihr sollt nicht weinen, jetzt werdet auch wieder froh. Und dieses Weinen, das hätte Jesus so sehnlich erwartet, als er kam und als er seine Hand an die wunden Punkte der Menschheit gelegt hat. Aber da waren ganz wenige, die weinen konnten. Und auch als Jesus ausruft, weint nicht über mich, weint über euch selbst, sind wenige Tränen geflossen. Eine geistlich unsensible Erkenntnis. Wie ergriffen, auch emotional ergriffen, bist du, wenn du die Bibel liest, wenn du dich Gottes Wort aussetzt. Und dann gibt es ein weiteres Problem, das ist das Problem der verfälschten Erkenntnis. Paulus sagt, eure Erkenntnis, die ist unterwandert von egoistischen Motiven, von eigenen Motiven. Jesus hat es mal so gesagt in Matthäus 23. Ihr lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich Recht, Barmherzigkeit und Glauben. Ihr verlasst Gottes Gebote und haltet menschliche Satzungen. Kennen wir sowas manchmal auch, dass sich das merken, unsere Erkenntnis ist so menschlich, von menschlichen Maßstäben unterwandert? An einem Punkt ist mir das mal aufgefallen, wenn sich so ein religiöses Wertesystem einschleicht, das nicht mehr Gottes Wertesystem ist. Und das ist, wenn wir beginnen, zum Beispiel zwischen Schweregraden der Sünde zu unterscheiden. In manchen Kirchen ist das ganz extrem, wo man von Todsünden spricht und von erlässlichen Sünden. Aber auch wir machen das auf einer feineren Ebene oder einer Unterebene manchmal auch, wenn wir meinen, es gäbe bestimmte Bereiche, die wiegen sehr schwer, betrügerische Aktivitäten, Gewalt, sexuelle Verirrung. Und dagegen gibt es andere Bereiche, die sind eher zu vernachlässigen. Zum Beispiel, wenn ein Herz nicht bereit ist zu vergeben. Wenn ein Mensch ist, der ist nicht bereit zu vergeben, dann sagt man, das ist lange nicht so schlimm wie Gewalt, wie Betrug. Das ist Ausdruck eines religiösen Wertesystems. Und wenn wir uns da ertappen, dann sollten wir sehr hellwach werden. Dann gibt es das Problem der anmaßenden Erkenntnis, wo Jesus in den Tempel gestürmt ist und die Tische umgestoßen hat, dass das Geld über den Boden rollte und die Tauben herumflatterten und das Vieh, das er herausgetrieben hat mit einer Geißel, hat er die Leute gepackt und gesagt, Leute, ihr lebt nicht den Glauben, sondern ihr seid Verkäufer des Glaubens geworden. Die Religion macht den Glauben zu einem verkäuflichen Gut und das ist etwas ganz Verlogenes. Ihr könnt den Glauben nicht zu etwas Käuflichen machen. Ihr könnt Gott nicht zu eurem Eigentum machen. Ihr könnt nicht über ihn verfügen. Ihr könnt Gott nicht als Ware handeln und persönlichen Profit daraus ziehen. Gott sagt, ich brauche euer schmutziges Geld nicht. Ich will es nicht. Denn ich verschenke Gnade an Sünder. An dieser Stelle, ich will auch mal was Positives sagen, sehe ich eigentlich viele evangelikale Gemeinden auf einem sehr mutmachenden Weg. Und da bin ich einfach in verschiedensten Gemeinden auch schon so, so vielen tollen Vorbildern für mich begegnet, die in diesem Punkt Gottes Gnade wirklich sehr, sehr freigebig, investitionsfreudig, rein freudig weitergeben. Das ist fein. Das freut mich wirklich immer wieder, wenn ich sowas sehe. Noch ein weiteres Problem, das Problem der aufgeblähten Erkenntnis, oder man könnte auch sagen, das Problem der inszenierten Erkenntnis. Sie ist von stolzen Motiven unterwandert, von stolzen Motiven fehlgeleitet, sie ist inszeniert. Als Jesus im Kapitel 23 des Matthäus-Evangeliums über die religiöse Heuchelei spricht, da sagt er zu den Pharisäern, ihr seid wie übertünchte Gräber. Eigentlich seid ihr so arm, ihr habt in eurem Leben eigentlich einen Haufen Knochen. Da riecht's nach Verwesung. Aber anstatt euch zu diesem ärmlichen Zustand zu stellen und sich euch ganz neu an Gott zu wenden, setzt ihr darüber eine goldene Hülle. Baut ihr was Großartiges, wie so eine Grabstätte, die nach außen hin prächtig aussieht und darunter ist der Tod, mehr nicht. Das ist für uns immer ein Thema, ich denke für jeden von uns, dass uns nicht den Anstrich der Integrität geben, wenn wir es gar nicht sind. Und schön ist es, wenn eine Gemeinde diese Kraft hat, diese Tragkraft hat, auch Menschen anzusehen, Menschen in der Gemeinschaft zu tragen und wieder mitzunehmen, die nicht integer sind. Wenn man sowas offen zeigen darf in einer Gemeinde, wenn man sagt, ich bin depressiv, mir geht's schlecht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich habe Schiffbruch erlitten, das muss man in der Gemeinde zeigen können, das möchte Gott. Und wenn an dieser Stelle wir übertüncht sind und wir uns verstecken müssen hinter dieser integren Maske, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Da legt der Paulus ganz schwer seine Hand drauf. Das Fazit, diese Art der religiösen Erkenntnis bewirkt und schafft keine Beziehung zu Gott. Das formale religiöse Bekenntnis, das ist heiße Luft und bewirkt keine Rettung. Nun wendet sich der Paulus im nächsten einem weiteren Irrtum zu. Die Religiosität auf der Ebene des Handelns. Und er tut das an einem Beispiel, er könnte sicherlich noch viele andere Beispiele aufgreifen, am Beispiel der Beschneidung. Das fällt uns ein bisschen schwer, dies mit der Beschneidung. Die Beschneidung wurde von Gott eingesetzt zur Zeit Abrahams, dass Männer sich an ihrer Vorhaut beschneiden lassen und in dieser Zeremonie, in diesem äußerlichen Zeichen, in dieser Handlung zum Ausdruck bringen, dass sie unumstößlich an Gottes Gebot, an Gottes Treue und an Gottes Verheißung festhalten wollen. Eine Lebensbezeugung ist das, mit Gott und nach seinen Maßstäben zu leben. Ich muss sagen, dass ich an dieser Stelle auch Gott nicht immer verstehe. Mir manchmal gedacht habe, was für ein komisches Zeichen, sehr unangenehm. Ist uns ein bisschen vertraut, auch aus anderen Kulturen, aber Gott hat dieses Zeichen gewählt. Aber aus diesem zugedachten Segen Gottes entwickelte sich was anderes. Eine stolze Haltung unter den Juden. Wir tragen dieses äußerliche Zeichen mit Stolz, wir sind beschnitten, wir gehören zu Gottes Volk. Und wir sehen verächtlich auf die herab, die nicht beschnitten sind. Zur Zeit Jesu war dieses Wort Unbeschnittener, das war ein Schimpfwort, also das Wort, was der Paulus hier im Text mehrfach aufgreift. Ein Unbeschnittener, das war ein schändlicher Mensch, ein Mensch, mit dem wollte man nichts zu tun haben, ein Unreiner, der durfte den Tempel Gottes gar nicht betreten. Und Paulus macht seinen Hörern und Lesern an dieser Stelle einen schweren Vorwurf, dass er sagt, Leute, ihr gebt Gott äußerlich ein Versprechen. wie wenn ein Ehepaar vor der Hochzeitsgemeinde steht, also ein Verlobte vor der Hochzeitsgemeinde stehen am Hochzeitstag und sich die Ringe austauschen. Da ist der Name eingraviert vom Ehepartner. Und er sagt, ihr tauscht die Ringe aus mit Gott, ihr gebt Gott äußerlichen Versprechen. Und was passiert dann? Dann geht ihr völlig andere Wege. Ihr lebt quasi im Ehebruch mit Gott. Da ist ein tiefer Beziehungsabbruch da. Das ist nicht eine getrübte Beziehung da, sondern ein Beziehungsabbruch da. Ihr lebt nicht in der Beziehung mit Gott. Üblicherweise wurden ja die Jungen beschnitten im Alter, wenn sie 8 Tage alt waren. Und damit wurde auch dieses Versprechen quasi auf ein Kind gelegt. Und die Eltern haben mit dieser Zeremonie bezeugt, wir übernehmen die Verantwortung dazu, dass dieses Kind mit seinem Leben Gott geweiht wird, dass es aufwächst und zu Gott hingeführt wird. Und hier sagt letztendlich auch der Paulus hier durch diese Aussage über die Beschneidung, was ihr macht, ihr bringt die Kinder ja gar nicht in Gottes Nähe, sondern ihr vereinnahmt sie durch eure eigene Institution. Und da müssen wir schon schlucken, da sehen wir auch Parallelen natürlich, wie wir auch in Gemeinde- und Kirchengeschichte gerade durch die Lehre der Sakramente manche Verirrung angerichtet haben. Es gibt auch in dem Bereich eines religiösen Denkens und Handelns einen Effekt, ich will ihn mal nennen, eine Negativmultiplikation. Hier in der Gemeinde, so bei Schulungen und in den Predigten sprechen wir häufig von einer Multiplikation. Wir sagen, es, das Evangelium, die teuerste, die beste, die vollkommenste Botschaft, die soll möglichst viele Menschen erreichen, die soll möglichst viel göttliche Veränderung und Gemeinschaft mit Gott im Leben von Menschen bewirken. Und es gibt genau das Gegenteil, eine Negativmultiplikation, wenn wir diesem religiösen Irrweg verfallen, dass wir unsere Kinder nicht mehr in die Nähe Gottes bringen und dass wir unser Umfeld, unsere Menschen abstoßen, als sie anzuziehen, als sie einzuladen in Gott. Und das ist eine sehr schwerwiegendes Resultat eines religiösen Lebens. Nun ist es so, wir distanzieren uns als Christen einer evangelikalen Gemeinde schnell von der Theologie und von der Form der großen christlichen Institutionen und auch anderer Glaubensrichtungen. Und manchmal merken wir dabei nicht, wie wir selbst beginnen, unsere Gottesdienstpraxis, unsere Gottesdienstform zu vergöttern. Unser Liedgut, die Art des Gebets, ganz stark die Art des Gebets. Ausübung von Geistesgaben ist in manchen Gemeinden ein Thema. Und da müssen wir sehr wach sein, da brauchen wir Sensibilität und hier das eigene Herz auch prüfen. Ich habe da mal eine Erfahrung gemacht als junger Erwachsener, als ich im Studium war, besuchte ich einen Jugendkreis, den Kreis junger Erwachsener, KJE. Und dort machte ich so eine Beobachtung, die hat mich ziemlich zu Beginn schon stutzig gemacht, wo ich den Gottesdienst und diesen Jugendkreis verglichen habe und irgendwann gemerkt habe, das, was da im Jugendkreis läuft, das ist eigentlich eine Kopie der Erwachsenen aus dem Gottesdienst. Und nachdem diese Andachten um waren im Jugendkreis, dann ging wie so ein Schalter um und da war vom Glauben nichts mehr zu sehen. Nichts mehr zu sehen. Im Reden nicht, im Handeln nicht, in der Gemeinschaft nicht. Und da habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Gott will uns nie als Kopie. Und an dieser Stelle machen wir manchmal als etwas Ältere gegenüber der jüngeren Generation auch Fehler, indem wir erwarten, dass Jugendarbeit, junge Erwachsenenarbeit, Kinderarbeit heute so aussehen sollte in den Formen und Inhalten, wie es damals war, als wir noch klein waren. Und dabei missachten wir Gottes Originalität. Gott will das Original. Gott will euch junge Menschen, die ihr im Erwachsenenkreis, im Jugendkreis euch engagiert. Er will euch als Original, nie als Kopie. So wie wir nie eine Ausstellung besuchen würden mit Kunstpostern, die wir in jedem beliebigen Posterladen um die Ecke zu sehen gibt, sondern wir sagen, wenn wir eine Kunstausstellung sehen, da wollen wir den Original Rembrandt sehen, den Original Picasso, und da lassen wir uns nicht mit Postern abspeisen, wir wollen das Original. Gott will dich als Original. Er will dich als sein kreatives Werk haben und sich darüber freuen, und ich freue mich an dieser Stelle sehr, dass auch so im zurückliegenden anderthalb Jahren hier in der Gemeinde, in der Jugendarbeit so viel Originalität sich entwickelt, formt und das immer weitergeht. Das ist toll. Da bin ich Gott so richtig dankbar für. Fazit ist, also auch das religiöse Ritual, die äußerlichen Formen, die äußerlichen Bräuche bewirken keine Veränderung des Herzens. Wenn man es neudeutsch formuliert, könnte man sagen, so das Styling, die Performance bauen keine Beziehung zu Gott. Sie haben keine positive Auswirkung auf die Erfüllung deines Lebens aus Gott. Jetzt haben wir die beiden Ebenen angeschaut, die Ebene des Denkens, die Ebenen des Handelns, und jetzt fragt man sich, was ist das Resultat der Religiosität? Und Paulus sagt, das ist sehr klar zu beantworten, Beziehungslosigkeit. Ein religiöses Leben führt in die Beziehungslosigkeit zu Gott. Und es hat zwei Seiten. Es hat einmal die Seite des Menschen und es hat die Seite Gottes. Beide, die an der Beziehung beteiligt sind. Und die Seite des Menschen ist letztendlich, dass der Paulus herausstreicht, ihr sucht in eurer Religiosität Gewinn. Das ist nicht schlecht, wenn man sagt, ich möchte nicht unter Gottes Zorn enden. Ich möchte nicht unter Gottes Gericht fallen. Ich möchte ein gesegnetes Leben auf Erden. Und ich möchte Sicherheit nach meinem Tod. Das ist verständlich und richtig. Aber der religiöse Mensch sucht diesen Gewinn ohne die Beziehung zu Gott. Er sucht ein Paradies, aber bitte ohne Gott. Und der Gedanke, meinem Herrn gegenüberzutreten, ihn zu sehen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, bedeutet mir wenig. Fast gleichgültig, wer Gott eigentlich ist, wie er aussieht, wie er mich anspricht. Der religiöse Mensch sucht den Gewinn ohne die Beziehung zu Gott. Und das ist ein Irrweg, den Gott von Anfang an nie wollte. Denn das Wesen, das Merkmal seiner Schöpfung ist doch, dass er im Zentrum steht. Dass er im Zentrum der Gemeinschaft mit den Menschen steht. Und da gibt es in der Bibel ein Beispiel, das werden viele von euch kennen, dass ein junger, reicher Mann, der sogenannte reiche Jüngling, und der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ich möchte diesen Gewinn haben. Ich habe viel in meinem Leben erreicht, aber das ist doch der entscheidende Gewinn. Ewiges Leben möchte ich haben. Und Jesus verweist ihn auf die Gebote und sagt, habe ich alles getan. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, okay, das Gesetz hast du befolgt. Jetzt geh hin, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und an diesem Punkt sagt dieser reiche Jüngling, also Gewinn möchte ich gerne haben, aber die Beziehung mit Gott, die persönliche Gemeinschaft mit Jesus, die ist es mir nicht wert, dass ich alles verkaufe, was ich habe. Ein sehr ernster Punkt. Die zweite Seite ist der Beziehungslosigkeit, dass diese Beziehungslosigkeit begründet ist, dass der Mensch ungenießbar geworden ist für Gott. Stellt euch vor, ihr werdet eingeladen zu einem Essen, ihr kriegt eine schöne Speise aufgetischt und wie es so ist beim Kochen, wenn ein Koch einen schlechten Tag hat, dann schmeckt es fad. Da kann man meistens was machen mit einem Gewürzstreuer, Maggi und was man so alles nimmt. Wenn es angebrannt ist, kann man auch noch was machen, kann man die schwarzen Krusten abschneiden. Aber was würdet ihr sagen, wenn das Essen im Kern verdorben ist? Dann werdet ihr eingeladen und sagt jemand, also ich esse zurzeit nur Rindfleisch, ich habe das ganz günstig bezogen aus Japan, ist nicht groß verstrahlt, ein bisschen. Und die Strahlenexperten sagen, kann man eine ganze Reihe von Jahren noch leben. Da würden wir sagen, heute unpässlich, ich mache mit dem Nachtisch weiter. Ja? Und so ist das für Gott auch, dass er sagt, es gibt ein Gewürz an euch Menschen, das macht euch ungenießbar, komplett ungenießbar. Und das ist das Gewürz der Scheinheiligkeit. Das ist das Gewürz der religiösen Heuchelei. Scheinheiligkeit ist vor Gott vollkommen nutzlos. Sie schafft gar keine Beziehung zu Gott. Und Gottes rigorose und eindeutige Antwort lautet: Umkehr, Umkehr, völlig neu anfangen, den morschen Baum fällen, einen Wald neu pflanzen. Und der Paulus schlussfolgert letztendlich hier: Lieber Leser, lieber Hörer, wenn man deine Identität aus Gottes Perspektive feststellt, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass du gar kein Jude bist. Du gehörst gar nicht zu Gottes Volk. Du sagst, du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst ihn in Wirklichkeit nicht. Was du verehrst, ist ein Scheingott, eine eigene Projektion deines religiösen Denkens und Handelns. Es braucht einen Neuanfang. Paulus sagt, ein wahrer Jude, ein echtgläubiger Mensch, ein Mensch, welcher mit Gott lebt, ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Die wahre Beschneidung ist nicht die, die äußerlich, sondern die am Herzen geschieht. Wie soll man das verstehen? Ist nicht so einfach. Beschneidung des Herzens. Aber was Paulus ja hier resümiert, ist, dass er sagt, die alttestamentliche Beschneidung des Mannes, die äußerlich an seinem Körper vollzogen wird, die erweist sich bei euch Menschen als wirkungslos. Leider. Es braucht eine neue Beschneidung. Es braucht einen vollkommenen Bund. Euer Herz muss beschnitten werden. Das heißt, es muss etwas an eurem Herzen, dem Zentrum der Beziehung, passieren. Aber dieser Prozess wird, so wie auch eine rituelle Beschneidung, die wird wehtun. Die wird wirklich wehtun und wird eventuell noch schmerzhafter sein, noch nachhaltiger schmerzhaft sein als die rituelle Beschneidung. Das menschliche Herz muss neu sensibel werden für seine Bedürftigkeit aus Gottes Gnade. Das ist der Punkt, wo Paulus uns auch in den kommenden Kapiteln hinführt. Und das geschieht, wenn ihr die Konfrontation mit Gottes Wahrheit persönlich zulasst, ein erstes Mal, aber auch immer und immer und immer wieder in eurem Leben. Ihr müsst darauf eingehen. Und hier bringt uns die Schrift ein schönes, so ermutigendes Beispiel. Jesus erzählt im Kapitel Lukas 18 eine Begebenheit von zwei Männern, die in den Tempel gehen, um zu beten, dass ein Pharisäer, der vor Gott tritt und sagt: Ich danke dir, mein Gott, dass ich kein Räuber bin, dass ich kein Ehebrecher bin, dass ich kein Götzendiener bin, sondern dass ich alles richtig mache. Ich faste regelmäßig, ich gebe den Zehnten, ich mache alles richtig. Und Jesus sagt, dieser ging ungerechtfertigt fort aus dem Tempel. Aber der andere, der Zöllner, der in dieser Situation, wo er sich Gott nähert, gar nicht mehr wagt, seine Augen zum Himmel zu erheben, der sich bekümmert an die und voll Schmerz an die Brust schlägt und sagt: Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieser ging gerechtfertigt wieder fort. So ein Gebet kostet Kraft, persönliche Überwindung. So ein Gebet tut auch weh. Es ist gut, dass wir uns fragen, da die Sensibilität haben und uns regelmäßig fragen, wann habe ich das letzte Mal so richtig über meine Sünde geweint? Wann haben mir die dunklen Seiten meines Lebens, wenn ich gleichgültig war gegenüber meiner Frau, wenn ich spöttisch geredet habe über andere, wenn ich jemanden in seinem Anliegen nicht ernst genommen habe, wo musste ich da schlucken? Wann habe ich das letzte Mal so richtig diesen Schmerz der Sünde empfunden? Wann bin ich so zu Gott gekommen wie dieser Zöllner? Damit das nicht passiert, müssen wir uns durch Gottes Geist, das unterstreicht der Paulus hier, durch Gottes Geist kann es nur passieren, diese Beschneidung des Herzens, müssen wir uns seiner Heiligkeit aussetzen, müssen wir eine stetige Bereitschaft des Neuanfangs aufbringen und das Evangelium der Gnade tief in uns aufnehmen. Das Vorbild des Zöllners macht uns Mut, indem es uns zeigt, dass Gott gerade darauf wartet. Er wartet darauf, vergebend und heilend an unseren Herzen zu handeln und unser Herz in dieser Form zu beschneiden, unser Leben neu und immer tiefer mit ihm zu verbinden. In den nächsten Kapiteln des Römerbriefs entfaltet der Paulus detailliert Gottes Angebot der Gnade. Ein Angebot, das im Übrigen schon Jahrhunderte vorher angekündigt hatte, als er sagte im Propheten Jesaja stets: Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Und an diesem Punkt wird aus dem menschlichen religiösen Irrweg, aus einer religiösen Lebenslüge, ich habe Gott, ich habe ihn mir verdient, ein tiefes Bekenntnis des Glaubens: Jesus, du hast mich. Ich bin ergriffen von dir. Das ist das, was der Paulus im Philipperbrief mal ausspricht, wo er sagt: Ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin überhaupt nicht perfekt. Aber ich lebe davon, dass Jesus mich ergriffen hat. Herr Jesus, du hast mich. Amen.